Wir sind ja gerade in der Passionszeit. Ich habe mich gefragt, woran erinnert mich diese Zeit? Da ist mir die Adventszeit eingefallen. Ist es nicht so ähnlich wie Adventszeit? Was sagen Sie? Sie können sich doch mal mit Ihrem Nachbarn kurz austauschen. Was hat Adventszeit und Passionszeit gemeinsam oder gibt es Unterschiede? Ja, ich weiß nicht, was Sie rausgefunden haben. Was ist gemeinsam? Bitte? Warten. Man wartet auf was. Es kommt noch was. Aber da kommt ja auch gerade schon mal der Unterschied irgendwie raus, gell? Manche nicken schon bei der Adventszeit, da warten wir auf Weihnachten. Da gehen die Türen auf. Da wird eine Geburt gefeiert. Und in der Passionszeit, das deutsche Wort für Passion heißt ja Leiden. Da weiß man nicht so genau, es hat was Schweres an sich. Man weiß nicht genau, was kommt, ob man dem gewachsen ist. Und wir wissen, so war es damals für die Jünger. Und mitten in diese dunkle, unfassbare Zeit machte Jesus damals seinen Jüngern ein Geschenk. In der gleichen Zeit. Und wer seine Bibel dabei hat, kann das gerne aufschlagen. Es ist Johannes 14. Johannes 14, Vers 27. Ja, ich warte einen Moment. Manche schlagen auf. Da macht Jesus eine Zusage mitten hinein in alles, was schon schwierig angeklungen ist. Er sagt, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wir können uns jetzt fragen, was macht meine Passionszeit gerade denn aus? Was ist für mich gerade schwer auszuhalten? Wofür brauche ich Frieden? Wir nehmen uns einfach ein paar Momente für diese persönliche Frage, die wir so im Innern Jesus hinhalten können, und stimmen dann nach dieser Stille noch einmal ein in diese Bitte: Herr, lege auf uns deinen Frieden. Herr Jesus, und das schenk uns auch für diese Stunde, dass wir hören können, was du redest und wie du in unsere Situation hinein uns ganz persönlich deinen Frieden zusprichst. Wir warten auf dich. Amen. Ich habe mich gefragt, drei Fragen habe ich mir im Blick auf diese Friedenszusage Jesu gestellt. Die erste: Was waren eigentlich die Rahmenbedingungen damals für diesen Zuspruch? Und ein zweites: Wie kommt denn dann aber auch sein Friede in ein Herz? Und das dritte: Was bewirkt denn dann dieser Friede im Herzen? Diesen drei Fragen möchte ich mit Ihnen zusammen in unserem Passionsweg jetzt durch diese Stunde nachgehen. Das erste: Was waren die Rahmenbedingungen für diesen Zuspruch in Johannes 14, Vers 27 denn damals? Und wer es aufgeschlagen hat, der weiß und sieht, ich habe auch nicht schlecht gestaunt, es war ein Donnerstag, der Satz fiel am Abend, es war Gründonnerstag. An dem in den Familien das Fest der ungesäuerten Brote, das Passamahl gefeiert wurde. Es sollte an die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten erinnern. Und am nächsten Tag, das wussten alle, die da in Jerusalem waren, wurden um 15 Uhr zur Zeit des Abendopfers, also am Karfreitag, Tausende von Passalämmern im Tempel von Jerusalem geschlachtet. und zwar auch in der Hoffnung auf Befreiung von der römischen Besatzungsmacht. Unzählige Pilger waren aus dem ganzen Land angereist, die Stadt war überfüllt und auch Jesus hatte mit seinen Jüngern einen Raum gemietet, wo sie dieses Mal zusammen feiern wollten. Bei diesem gemeinsamen Abendessen sagte Jesus dann die einmaligen, ungeheuren Worte, die für die Jünger damals brandneu waren, für uns inzwischen sehr vertraut. Nehmt, esst. Jetzt kommt das Neue. Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl, gab ihnen den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele, nämlich für alle, die wollen, zur Vergebung der Sünden. Matthäus 26 kann man das dann finden. Und damit sagte er ja unausgesprochen, ich bin das Passahlamm, das da stirbt für die Sünden des Volkes. Das Lamm gibt sein Leben stellvertretend für die Schuldigen. Und das ist Freiheit. Freiheit, um das Leben im Einklang mit unserem Schöpfer zu leben, für das wir eigentlich auf der Welt sind. Aber das Schwere in dieser Zeit schwang da ja auch mit. Seine Jünger hatten es schon dreimal gehört, dass Jesus sagte, der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn verurteilen zum Tod und den Heiden ausliefern. Die werden ihn verspotten, geißeln, anspucken und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das hatte er gesagt. Aber wie das so ist, wenn man was Schweres hört, man will es einfach nicht haben. Man will es nicht wahrhaben. Man möchte es vergessen. Und doch sollte das Wort von Johannes dem Täufer, schon 3 Jahre zuvor hatte er das gesagt, als Jesus vorbeiging, sagte er, siehe, das ist das Lamm, das Passahlamm, das der Welt Sünde wegträgt. Mit seinem Tod wollte er bezahlen für die Sünden von Juden und Heiden. Und für uns hier, für die meisten von uns hier, möchte ich dann sagen, für die Sünden von Juden und Deutschen. Oder wo kommen wir her? Von Juden und Spaniern und Syrern und woher wir auch kommen. Für die Sünden einer ganzen Welt. Und darum konnte er jetzt als Träger auch ihrer gesamten Lebenslast offen mit ihnen sprechen. Über den Verrat des einen bei demselben Abendessen. Über die Verleugnung des anderen, dass alle ihn verlassen werden. Er konnte es sagen, denn er wollte es tragen. Dafür ging er ans Kreuz. Das haben sie nicht begriffen, aber deswegen hat er offen gesprochen. Er hat gesprochen darüber, dass der Hass der Welt sie treffen wird. Aber auch von der Liebe der Seinen hat er gesprochen, die größer ist, die dem anderen die Füße wäscht und Verantwortung für ihn übernimmt. In einer Welt, in der Verrat und Verleumdung regieren. Gerade diese Liebe ist es, die zeigt, wer zu ihm gehört. Er konnte mit ihnen auch sprechen über die Traurigkeit der Seinen, wenn das alles passiert, weil dann ihr Meister stirbt. Aber in der gleichen Rede sprach er auch vom Tröster für die Seinen und über die Freude, die niemand von ihnen nehmen kann, trotz Druck und Angst. Das finden wir alles in Johannes 14, 15, 16. Wenn Sie einmal Zeit haben, das in Ruhe zu lesen, da findet man auch auf viele, stößt man auf viele Schätze. Und dann brachen sie auf nach Gethsemane. Und dort hörten sie noch einmal, was diese Welt voll Hass und Gewalt zusammenhält. Diesmal nicht im Gespräch mit ihnen, sondern im Gebet. Da wandte sich Jesus laut an den Vater im Himmel. Das sogenannte hohe priesterliche Gebet, wer weiterblättern will, findet es in Johannes 17. Und da heißt es im allerletzten Satz: Gerechter Vater, ich habe ihnen, den Jüngern, deinen Namen kundgetan und ich werde ihn auch weiterhin kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wir wissen, dass dazu Pfingsten nötig war, dass dann der Tröster, der Stellvertreter Jesu auf Erden in jedem Herzen, das ihn einlädt, sich bezeugen kann. Die Liebe soll da drin wohnen, die Gott uns schenkt. Nicht selber gemacht und angestrengt, sondern ein Geschenk. Und darum ging es ihm und geht es ihm bis heute. Gerade denen, über die er gerade noch sagen muss, ihr werdet mich verraten, verleugnen, verlassen, genau denen gilt Gottes bedingungslose Liebe. Gerade ihnen macht er sein kostbarstes Geschenk. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja, und wie ging es dann mit den Jüngern weiter? Wir lesen eine Überschrift bei mir in Johannes 18, die Gefangennahme Jesu. Und dann kommt das alles, was er sagt. Sie verlassen ihn. Es kommt alles. Sie geraten in Schuld und Scham. Und dann erstarren sie im Schweigen voreinander. Keiner kann sagen, schau mich an, ich habe alles richtig gemacht. Keiner. Sie haben einander nichts zu sagen zum Trost. Sie waren gelähmt in ihrer Angst, verschlossen hinter Türen. Und so fanden sie sich wieder am Sonntagmorgen, Ostern. Gerade dort erleben sie dann das Unglaubliche. Jesus kommt hinter die verschlossene Tür als Auferstandener vom Grab und Tod mitten hinein und gibt ihnen genau dort als allererstes sein wertvollstes Geschenk noch einmal. Das finden wir in Johannes 20 dann. Er sagt als erstes: Friede sei mit euch. Seine Gegenwart und sein Wort löst jetzt die Starre, löst Freude aus. Und dann sagt das wie zur Bestätigung gleich noch einmal. Ab Vers 19 findet man das. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Vers 21. In diesem Rahmen von Passion und Ostern wurde aus einem Ort des Versagens ein Raum des Friedens und der Sendung in einen neuen Auftrag. Und dieser Auftrag befreite sie zum Reden. Wir haben gefragt am Anfang, wofür brauche ich seine Zusage des Friedens? Wir können einfach nochmal still drüber nachdenken und es nochmal diesen Zuspruch hören, wie Jesus sagt: Friede sei mit dir. Nachdem sie das gehört haben, konnten sie jedem, und sie haben das getan, wenn man dann die Apostelgeschichte liest, dann merkt man das von Anfang an, jetzt haben sie die Kraft des Heiligen Geistes, den Tröster in sich, den Frieden in sich. Und jetzt können sie es sagen, es gibt in keinem anderen Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem sie Rettung in einen Raum des Friedens für ewig erfahren können. Jetzt können sie allen Menschen antworten auf diese Frage. Das ist unsere zweite Frage. Wie kommt denn sein Friede in unser Herz? Was würden wir sagen? Was haben Sie den Leuten damals alles erzählt? Ich habe mir gedacht, Sie hätten bestimmt erzählt, wenn jemand keine Ahnung hat, wie kommt denn Friede Gottes in mein Herz? Sie hätten vielleicht gesagt, naja, indem der Friedefürst, Jesus ist einer seiner Namen, schon im Alten Testament angekündigt, Fürst des Friedens, ein Kind ist uns geboren. Und das ist einer seiner Namen. Der ist auf die Erde gekommen und die Engel auf dem Hirtenfeld haben es da schon gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dann hat er es als Erwachsener selber gesagt, Friede sei mit euch. Und das ist so das Zweite, was sie hätten sagen können und gesagt haben. Er kommt, dieser Friede kommt zu uns durch sein Reden, durch sein Wort. Er spricht diesen Frieden in unsere Situationen hinein. Und sein Reden will damals wie heute Bewegung bringen in jedes erstarrte Schweigen, ganz gleich, wodurch es ausgelöst wurde. Jedes Volk und jeder Mensch hat dabei seine Geschichte und seine Prägung. Was für Menschen in Deutschland prägend ist, ist mir besonders durch ein Büchlein im Zusammenhang mit einem Seminartag aufgefallen, den ich gemacht habe, weil ich in der Seniorenarbeit angestellt bin im Moment. Und da habe ich eine Fortbildung besucht zu dem Thema kriegstraumatische Folgen für ältere Menschen heute und die Konsequenzen für die Seelsorge. Und der Referent ist auch Verfasser verschiedener Bücher. Ich habe zwei gekauft und eins davon hat den Titel Vom Schämen und Beschämtwerden. Und da dachte ich nicht an früher. Aber ich bin auf eine Aussage gestoßen, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Er schreibt darin, lange Zeit, also unter vielem anderen, was die Gegenwart betrifft. Aber er schrieb auch, lange Zeit wurden Faschismus, Krieg, Pogrome und die Ermordung von 6 Millionen Juden als Teil deutscher Geschichte des 20. Jahrhunderts ausgeblendet. Eine ganze Generation versteckte und versteckt ihre Scham über das, wozu sie geschwiegen hat. Und dieses Schweigen bot und bietet der Scham ein Zuhause und prägt die Atmosphäre zahlloser Familien. Also man könnte ja denken, ist doch schon lang vorbei, aber wenn das Schweigen weitergegeben wird, das aus einer Belastung kommt, dann ist es immer noch da und dann erreicht es uns heute. Ich weiß natürlich nicht, wovon die Atmosphäre in unseren Familien jetzt hier so im Einzelnen geprägt ist. Ob es dort ein verständnisvolles, ehrliches und wertschätzendes Reden gibt, ob es ein Zugeben können von Schuld und Versagen gibt und auch die Bitte, wenn Dinge passieren, bitte verzeih mir. Also ich meine, gibt es die Vokabeln? Das kann man sich ja mal fragen. Und gibt es dann auch eine Antwort, ja, ich verzeih dir. Ich meine, kommt es heraus aus unserem Mund? Oder wenn ein anderer einem was erzählt, was jetzt nicht den anderen betrifft, eine Belastung, gibt es das dann, dass man hört oder der andere sagt, im Namen Jesu, der bezahlt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Und das Aufatmen, das dann kommen kann, gibt es das? Es ist eine offene Frage, die sich nur jeder selber beantworten kann. Oder gibt es eher ein bedrücktes und belastendes Schweigen, das Schwieriges eher vertuscht? Ich fand es bemerkenswert, welche Werte dieser Verfasser für unsere Gesellschaft prägend findet. Er schreibt in diesem Büchlein, es ist eine Beobachtung, die er macht, als Gerontopsychiater, macht Vorträge über ganz Deutschland hinweg, Dr. Udo Bär. Und er sagt, wer sich entschuldigen möchte, findet allerdings in unserer Gesellschaft wenig Rückendeckung. Es gibt in unserem Land keine Kultur der Reue und des Entschuldigens. Es gibt eher eine Kultur des Vertuschens und des Verschweigens, des Aussitzens und des Verhüllens. Das muss man prüfen, so ein Satz. Stimmt es in meinem Umfeld? Ja, das kann ja sehr verschieden sein. Aber im Blick auf das Schweigen in unseren Familien fragt er darum mit anderen zusammen, mit denen er im Team ist, was versteckt sich hinter diesem Schweigen? Ist es, es kann ja verschiedene, ganz verschiedene Ursachen haben, ist es Scham oder ist es Schuld? Ist es Angst oder ist es ein Machtmittel? Na, der andere sagt was und ich strafe ihn mit Schweigen. Gibt es auch. Oder ist es ein Ausdruck von Einsamkeit? Viele Menschen sind einsam, wissen gar nicht mehr, wie reden geht. Und dann fragt er, was bewirkt denn dieses Schweigen? Und die Erfahrung, die er mit seinem Team macht, ist, es bewirkt Unsicherheit. Ja, wenn der andere nichts sagt, dann weiß ich nicht, bedeutet es das, 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 das. Es verunsichert und es löst Desorientierung aus. Was soll ich machen? Wie mache ich es dem anderen recht? Ich weiß es nicht, ne? Weil er sagt ja nichts. Sowas gibt es. Und dann löst es eben wieder Angst, Scham und Schuld aus. Und da hinein frage ich mich und habe ich mich gefragt, was will Jesus für unsere Familien heute tun? Was hat er damals getan? Mit der Zusage, Jesu, meinen Frieden gebe ich euch, durchbricht er ja den Kreislauf des belasteten Schweigens durch sein Reden. Denn der ganze Zusammenhang von Johannes 14 zeigt es ja, die Friedenszusage Jesu erträgt die Wirklichkeit unseres Lebens. Und darum auch heute unseres Volkes, unserer Prägung und jeder persönlichen Schuld oder Scham. Weil er für alles mit seinem Leben bezahlt hat, bedeutet sein Reden ja nie Beschämung oder Verurteilung. In Römer 8 lesen wir es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nicht für die, die alles richtig gemacht haben, das wäre uns logisch. Nein, für die, die sagen, Jesus, dich brauche ich. Es gibt keinen anderen Heiland in der Welt, der meine Schuld auf sich genommen hat. Darum bedeutet sein Sterben Bedeckung meiner Schuld und Befreiung aus Schweigen, Scham und Schande. Die Jünger von damals würden darum wahrscheinlich uns heute ermutigen und sagen, weil er alles vergeben hat, darum brauchen wir nichts zu vertuschen. Weil sein Reden nicht beschämen will, brauchen wir auch nichts beschönigen. Also du kannst ihm alles bringen. Du kannst ihm dein Schweigen bringen. Du kannst ihm sagen, ich kann nicht reden. Ich schäme mich. Oder ich habe Schuld auf mich geladen. Und ich bin voller Angst. Und ja, auch Unsicherheit. Ich bin unsicher. Oder Schande. Oder Einsamkeit. Sie könnten es jetzt weitermachen. Sie würden sagen, alles hat er getragen. Im Kolosserbrief lesen wir, er hat den Schuldbrief zerrissen am Kreuz. Durch seinen stellvertretenden Tod. Und er hat uns befreit. Ja, weil seine Friedenszusage nicht hinfällig wird, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Denn sein Friede ist nicht wie die brüchigen Friedensverträge dieser Welt. Hinter Jesu Friede steht der ewige Gott, der uns zuspricht, der Bund meines Friedens wird nicht hinfallen. Und ich kann dieses Wort aus Jesaja 54, Vers 10 gar nicht lesen, ohne an einen meiner Berufsschüler zu denken. Das war in den 80er Jahren, also schon ein paar Jahre her. Und da habe ich also als junge Schwester Rallye-Unterricht gegeben in einer Berufsvorbereitungsklasse. Also die haben keinen Hauptschulabschluss geschafft. Und die sind also, manche waren jugendvorbestraft schon, 6 Jungs, 8 Mädchen. Da war was los. Sie können nicht sich vorstellen, dass ich da 5 Sätze hintereinander hätte reden können, ohne dass mich einer unterbricht. Und zwar lautstark. Und da war ich vor den Weihnachtsferien dann so frustriert. Als ich dann die Liste mit ihren Geburtsdaten in die Hand bekam, da habe ich gedacht und da habe ich gesehen, ach, drei haben in den Weihnachtsferien Geburtstag. Jetzt setze ich alles auf eine Karte. Ich mache nämlich Karten. Ich schreibe ein schönes Bibelwort rein, ein schönes Bild fotografiere ich und dann werde ich für sie beten, wenn die Schule wieder anfängt. Und dann kam ich also nach den Ferien rein. Einer hatte seinen Arm im Gips, einer von denen, der Geburtstag hatte. Und ich habe ihnen allen gesagt, die Geburtstag hatten, sollen eine Karte bekommen. Kam der Erste, ha, da steht bestimmt drauf bei dem, du sollst nicht stehlen. Ja, sie lachen, gell? Also das ist ja kein Geburtstagswort, gell? Ich sage, nein, das steht da nicht drin. Ja, haben Sie es nicht gelesen in der Zeitung? Nein, ich hatte es nicht gelesen. Der hat doch im betrunkenen Zustand, Sie haben ein anderes Wort benutzt, ja, hat er das Fenster eines Schmuckgeschäfts eingeschlagen, wollte eine Uhr stehlen und dabei hat er sich den Arm gebrochen. Dann ist er verhaftet worden, deswegen hat er jetzt den Arm im Gips. Das stand in der Zeitung. Also nein, ich hatte es nicht gewusst und nein, das stand nicht auf der Karte. Sein Wort aus Jesaja 54 lautete, und das habe ich laut vorgelesen, meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und der Bund meines Friedens wird nicht hinfallen. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Da war augenblicklich alle Häme verstummt. Keiner hat mehr geredet. Die Karte ging durch, alle wollten das sehen. Und so ging das dann noch zweimal mit anderen Worten. Als ich dann gesagt habe, jetzt möchte ich beten, habe ich nicht so gesagt. Ich sage, jetzt möchte ich die Gott, der das gesagt hat, anbefehlen. Ich wusste schon, dass das Sprache Kanaan ist und sie nicht wissen, was ich jetzt mache, damit der Rollladen nicht gleich runtergeht. Ich sage, das muss keiner mitmachen, aber ich möchte, dass es dazu still ist. Und es war es. Denn ich habe den Eindruck, das haben die noch nicht erlebt, dass man ihren Namen vor Gott ausspricht zum Segen für ihr Leben und für das, was noch kommt. Das war die große Möglichkeit. Und was anderes, was Besseres, eine bessere Waffe für diesen Unterricht hatte ich nicht. Durch Gottes Allmachtswort verliert jeder Schrecken und jede Beschämung ihre lähmende Macht, denn dieser Friede, den Jesus zuspricht, geht durch die Beschämung hindurch, auch wenn die anderen lauthals sagen, was man falsch gemacht hat. Kommt der Friede Christi, der höher ist als alle Befürchtungen, durch. Und darum ist auch nie zu spät, Jesus in den Rahmen des Lebens einzuladen, egal wie verängstigt oder einsam, schuldig oder beschämt wir uns fühlen. Und ich denke, das ist das Zweite, was die Jünger hätten sagen können. Er kommt in ein Herz, das den Friedefürsten einlädt. Wir haben ja, wie gesagt, alle eine nationale Identität, die prägt uns wie die Luft, die uns umgibt. Aber viele haben mitten in dem allem auch eine christliche Sozialisation erlebt. Man ist zur Kirche gegangen, vielleicht konfirmiert oder kirchlich getraut. Man nimmt an den Angeboten der Gemeinde teil. Und das habe ich letzte Woche auch in einem Frauenfrühstück so gesagt, also nicht jetzt dieses Thema, aber dass man ihn einladen kann. Und egal, diese Frauen waren 70 aufwärts, die meisten jedenfalls. Also auf die traf das zu. Das war von der Kirche aus, dieses Frauenfrühstück. Aber ich habe bei diesem Ort auch vorher im Internet geschaut, was hat denn der Ort für eine Geschichte? Dann weiß ich auch, was diese Frauen vielleicht prägt im Hintergrund. Da denken sie nicht jeden Tag dran, aber das prägt ihr Leben. Und dann habe ich gelesen, dass zwischen 1939 und 1945 ein jüdisches Dorf ausgelöscht wurde in dieser Zeit. Wir wissen, wie das passiert ist. Und eine große Behinderteneinrichtung ebenfalls, alle umgebracht. Als ich das der Veranstalterin sagte, bevor ich gesprochen habe, sagte sie, ja, das war ganz schlimm. Also sie war nicht dabei, aber das konnte man dann im Stadtarchiv noch lesen. Das sind die Laster mit Sichtschutz, einer nach dem anderen hochgefahren. Das sind 10.000 Behinderte vergast worden. Dort gibt es jetzt wieder ein Behindertenheim im Gedenken an diese Zeit. Und ich habe das auch erzählt und habe gesagt, aber egal, diese alten Damen waren damals Kinder. Die 80 sind, waren schon da. Und wir wissen, was die Väter haben machen müssen. Keiner konnte einfach zu Hause bleiben. Vielleicht waren sie dort stationiert. Was war wohl ihre Aufgabe gewesen? Was ist da für ein Druck auf der nächsten Generation? Das kann man ja niemand sagen. Was ist da für eine Belastung? Und genau da hinein sagte ich, Jesus ist genau dafür gestorben, für die Schuld von Juden und Heiden und Deutschen. Und was immer zu meiner Familie gehört, er hat uns erlöst, losgelöst von der Sünde, aus unserem eigenen Leben, unserer Väter und Mütter und Großväter und Großmütter. Er ist dafür aufgekommen. Wenn ich mein Leben ihm gebe, heißt es, ich bin losgelöst davon. Ich darf mein eigenes Leben bekommen und ich darf es dem weihen, der für mich die Tür ins Leben ist. Egal, was zu meinem Leben und zu meiner Familie gehört. Kam nach dem Frauenfrühstück die meisten waren schon gegangen, eine ältere Dame auf mich zu, strahlend, und sagte, das ist mir jetzt so ins Herz gefallen, weil ich habe gesagt, das ist wie wenn man zum Altar geht, wenn man heiratet. Da steht praktisch Jesus und sagt, ich will. Da kann ich auch nicht bloß hinstehen und sagen, sieht man doch, warum ich da bin. Brauche ich doch nicht schwätzen. Ne? Nichts geschwätzt ist genug Lob, das ist ja auch noch gut schwäbisch. Also so geht es nicht. Ich muss sagen, ja, ich will. Bis der Tod euch scheidet, heißt es in der Kirche. Bei Jesus heißt es, nichts wird uns scheiden von der Liebe Christi. Ich halte dich immer noch an der Hand im Tod und dann führe ich dich ins Leben und du kommst ins Vaterhaus und da wird kein Schmerz, keine Schuld, kein Leid und keine Tränen mehr sein. Ich lasse mich nicht von dir scheiden. Und Gott wird nicht dement. Er vergisst es niemals, was er gesagt hat. Auch wenn wir es werden. Er vergisst es nicht. Er lässt nicht los. Und das hat also die Frau gesagt, das habe ich jetzt so verstanden, dass Hemia jetzt festmacht mit der Gruppe Frauen, die da mit ihr in der Ecke saß. Es ist nie zu spät, ein Kind Gottes zu werden. Und darum ist noch die dritte Frage, was bewirkt jetzt sein Friede in unserem Herzen, wenn der Friedefürst drin wohnt? Viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Aber eins möchte ich festhalten zum Schluss. Wenn Jesus uns zuspricht, in meine Lebenswirklichkeit hinein, Friede sei mit dir, dann werden wir mit diesem Geschenk auch das Geschenk der Freiheit erfahren. Nämlich die Freiheit, diesen Frieden auch zu empfangen. Und sogar mitten in einem Rahmen von Angst und Schrecken, von Schuld und Scham. Denn dieser Friede, wahrscheinlich könnten es viele von Ihnen erzählen, ist nicht die Abwesenheit von Angst, nicht unbedingt, sondern die Befreiung aus der Lähmung von der Angst. Man kann Angst haben und trotzdem Jesus hören und trotzdem ihm folgen. Was der Andreas vorgelesen hat über Obadja, wo Gott ihn an die Seite eines mörderischen Königs hingestellt hat, der hat Angst gehabt und hat Gott gehorcht. Das ist eine spannende Geschichte, die kann man wirklich danach lesen. Und wer das in Anspruch nimmt und ihm gesagt hat, ja, ich will, in dem Heft steht auch am Anfang, in der ersten Umschlagseite, wer ein paar Wörter mehr sagen will und doch nicht weiß, wie, da steht so ein Gebet, wie man es ihm sagen kann. Man kann das gerne, wie gesagt, mitnehmen. Aber dann kann man ihn immer wieder ganz persönlich bitten, wie bei den Jüngern damals an Ostern, verbarrikadiert und verrammelt. Jesus kommt rein, darf ich beten, komm auch in den Raum meiner Angst. Offenbare dich mir, wie ich dich brauche. Vielleicht erstarrt man immer wieder wegen Dingen, die schon 60 Jahre her sind, das gibt's. Man wird immer wieder plötzlich durch irgendwas daran erinnert. Und dann darf ich heute bitten, das ist sein Geschenk. Komm in den Raum meiner Angst, was mir da vor Augen steht. Und offenbare dich mir, wie ich dich brauche. Damals wusste ich es nicht, dass du da bist. Aber jetzt, wo ich es weiß, bitte ich dich, öffne mir die Augen. Öffne mein Herz, dass ich dich sehen kann. Es kann sein, ich sehe etwas. Paulus betet darum, eröffne die Augen eures Herzens, dass ihr das erkennen könnt. Ich war immer schon bei euch. Oder er erinnert einen an ein Lied, das einem plötzlich für diese Situation hinein einfällt. Das tut der Geist Gottes. Oder ein Wort aus der Bibel, das ich plötzlich verstehe, das gilt da und es erreicht mich, sodass es wirklich die Erstarrung löst. Das gibt es. Er ist ewig. Er kann natürlich heute hineinkommen in eine Erinnerung, die ich von langer Zeit habe. Oder von gestern oder von heute. Er ist ewig. Er kann eingreifen. Wir dürfen ihn bitten, komm in den Raum meiner Angst und befreie mich, dass ich dir leben kann. Dass ich aufatmen kann, manchmal vergisst man ja zu atmen, wenn man Angst hat, dass ich wieder atmen kann und dass ich mich wieder freuen kann und laufen kann auf dem Weg, den du mir, wo du mir den roten Teppich deiner Liebe bahnst. Darum merken wir, wenn Jesus redet, ist so eine Friedenszusage nicht bloß ein Spruch, sondern eine Wirklichkeit, die mein Leben verändern kann. Ein Schlüssel, der Türen öffnet in meine Zukunft. Und dieser Schlüssel öffnet Räume in eine dreifache Freiheit. Ich kann auf ihn hören, trotz Angst. Ich kann ihm glauben, trotz mancher Zweifel, die immer wieder uns streifen. Und ich kann mit ihm reden. Der Geist Gottes, der ruft in uns, aber lieber Vater, er öffnet unseren Mund. Und wenn wir merken, ich kann gerade zur Zeit nicht beten, dann dürfen wir ihm genau das sagen. Ich kann gerade nicht beten. Öffne du meinen Mund wieder. Ich muss gar nichts alleine können. Er will bei allem helfen. Und dann finden wir heraus, mit ihm an der Hand, aus dem engen Ort der Angst und Depression immer wieder in einen weiten Raum des Redens mit dem, um dessen Willen wir auf der Welt sind. Und in seinem Namen auch reden können zur Rettung für andere. Menschen, die sich dafür öffnen, sind Menschen seines Wohlgefallens. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben. Für unsere Herzen, für unsere Häuser und für unser Land. Wofür brauche ich Frieden? So haben wir gefragt. Und wir dürfen es jetzt mit der gesungenen Zusage noch einmal hören und auch mitsingen, wenn Sie möchten. Friede, Friede sei mit dir. Herr, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns dort findest, wo wir sind. Dass du uns befreien kannst aus jedem Raum der Angst in die Weite deiner Liebe, dass wir glauben können, hören können und dir folgen können. Danke, dass du heute da bist und dass du mitgehst. Amen. Die Stunde, ganze Stunde haben Sie schon gesehen, Gottes Wort bewegt. Wenn Sie etwas heute bewegt hat, über das Sie gerne noch einmal mit Gott ins Gespräch kommen wollen, dann können Sie gerne auch, es ist ein Angebot, das wir machen möchten, hier an diesem Treffpunkt Kreuz. Noch einmal hier vorne Platz nehmen. Wir wollen immer am ersten Sonntag im Monat dieses Kreuz aufstellen, um so eine Gelegenheit anzubieten. Natürlich können Sie auch zwischendurch uns ansprechen. Sie können da persönlich über etwas nachdenken noch einmal oder beten. Oder vielleicht wollen Sie einfach auch einen Gedanken festhalten. Dann können Sie hier einen kleinen Zettel finden und Stifte und für sich diesen Gedanken festhalten oder ein Anliegen aufschreiben. Oder wenn Sie sagen, ich würde mir wünschen, dass Schwestern hier dafür auch weiter beten, dann können Sie gerne auch ein Anliegen aufschreiben und es in das Körbchen legen, dann werden wir im Schwesternkreis dieses Anliegen aufnehmen. Dafür wünsche ich mir Gebet. Auch das ist möglich. Und wenn Sie aber auch sagen, meine Last möchte ich gerne mit jemandem zusammen vor Gott bringen, dann finden Sie jetzt auch gleich im Anschluss an die Stunde, also nichts passiert jetzt noch währenddessen, nur dass Sie wissen, was Sie tun können. Die Möglichkeit, mit einer Schwester in Tracht, mit einer Schwester ohne Tracht und einem Bruder hier vorne zu beten, die können Sie ansprechen, Sie erkennen sie an Ihrem Namensschild. Und für alle, die sich aber auch gleich auf den Weg machen möchten, noch einmal seine Zusage mit ins Herz gesungen. Friede, Friede sei mit dir. Und so bitten wir dich, Herr. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche und wer Geburtstag hat, vergesse sein Geschenk nicht. Auf Wiedersehen.